Wird Brandenburg zur Wüste? Das hört sich ja erstmal total abwegig an, weil wir ja hier jede Menge Seen und Flüsse haben, ist aber gar nicht so weit hergeholt. Wer mit wachem Blick in Brandenburg unterwegs ist, sieht immer wieder Seen, in denen eindeutig Wasser fehlt. Zum Beispiel im Sediner See. Für Anwohner wie Bernd Herrmann ein schrecklicher Anblick.
30, 40 Meter etwa von hier war die Wasserkante mal. Also als ich Kind war und hier gebadet habe.
Jetzt ist da ein Sandstreifen wie an der Ostsee. Oder der Rangsdorfer See, da sieht es zumindest im Sommer ganz ähnlich aus, wie Günter Mehlitz feststellen muss.
Ich bin auch Kajakfahrer und das macht mir schon was aus, wenn ich mit meinem Kajak 25 Meter über einen Schlick laufen muss, um ins Wasser zu kommen. Ne? Dann merkt man, da ist was schief dran.
Aber was ist da schief dran? Und woran liegt es, dass immer mehr Seen in Brandenburg austrocknen? Dass Bäume in Massen umfallen, weil sie nicht genug Wasser kriegen? Und das, obwohl sicher die meisten von uns das Gefühl haben, dass es ständig regnet. Darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Ich bin Ivo Ziemann und gleich nehme ich Sie mit an den Rangsdorfer See. Es weht eine steife Brise über den Rangsdorfer See. Das Wasser ist schön flach, der See ist groß. Das gefällt vor allem den Kitesurfern, die mit ihren Gleitschirmen auf Boards übers Wasser düsen. Doch das flache Wasser ist ein Problem, sagt Anwohner Norbert Fenske. Unter anderem durch Verdunstung geht dem See jedes Jahr viel Wasser verloren.
Letztes Jahr waren es 50 Zentimeter. Und bei einer Wassertiefe, durchschnittlichen Wassertiefe von 1,60 Meter ist das schon sehr viel. Ja, das sind teilweise 40% der gesamten Wassermenge fehlt dann im Sommer.
Und das sieht wirklich dramatisch aus. Ich habe es mir selbst im Sommer angeschaut. Der sonst so idyllische Strand ist dann nicht nur viele Meter breiter, sondern auch matschig und dreckig. Viele, viele Jahre sucht man hier schon nach einer Lösung, sagt Bürgermeister Klaus Rocher. Es ist ein altes und ein lange aufgeschobenes Problem.
Vor 100 Jahren hatten sie einfach die Situation, dass wir eine relativ große Wasserquelle hatten. Das waren die Rieselfelder im Norden von, ja, wo heute der Flughafen ist teilweise. Da wurde Wasser verrieselt, das ist versickert und das ist dann hier in der Richtung abgeflossen. Ja, so, das ist weg. Und wir haben immer weniger Niederschläge und das führt natürlich dazu, dass nicht genug Wasser da ist.
Ein Lösungsansatz, der auch schon mal getestet wurde, ist das Wasser vom Flughafen in Schönefeld. Das überschüssige Regenwasser sollte und könnte theoretisch auch von dort über Gräben bis zum Rangsdorfer See geleitet werden. Ganz so einfach ist es dann aber auch nicht, denn viele Gräben müssten erneuert werden.
Und dann ist es so, dass wir im Bereich Dahlewitz dann das Problem hatten, da gab es mal einen See, den Blankenfelder See, der ist verlandet. Das heißt, da ist kein Durchfluss mehr richtig gewesen. Nicht? Das heißt, wir hatten dann Probleme, dass eben die Grundstücke in Dahlewitz plötzlich unter Wasser standen, wo das nie ein Problem war, ja, weil das einfach sich zurückgestaut hat und der Durchfluss dann einfach nicht mehr da war.
Die Folge? Gärten von Hausbesitzern wurden überflutet. Das Wasser war da, wo es keiner wollte. Trotzdem ist für Norbert Fenske, der sich auch im Verein zur Rettung des Rangsdorfer Sees engagiert, klar, das Wasser muss von woanders kommen. Denn der Grundwasserspiegel ist nicht hoch genug, um den See zu füllen. Und nicht nur das, auf benachbarten landwirtschaftlichen Flächen wird das Land seit vielen, vielen Jahren eher trockengelegt.
So, und da muss man sich mal angucken, was davon heute auch noch gemacht wird. Und es ist eben heute noch genauso. Es werden dort sehr große Wassermengen entwässert auf der anderen Seite, obwohl es ein Naturschutzgebiet ist. Und wenn dieses Wasser in der Region verbleiben würde, dann würde es wahrscheinlich ausreichen, allein damit den Seewasserstand des Rangsdorfer Sees zu halten.
Denn Wasser, das hier bleibt und zum Beispiel im Winter und früher auf Wiesen steht, versickert und füllt den Grundwasserspiegel. Bei einem bestimmten Wasserstand verliert der See aber sogar direkt Wasser in einen benachbarten Graben.
Und der müsste eigentlich gegen den Abfluss gesichert werden, damit das Seewasser nicht gleich in die Nordsee fließt und damit der Sollwasserstand nie wieder erreicht werden kann. Dann würde sich der Graben füllen und es könnte kein weiteres Wasser austreten.
Ein weiterer Vorschlag zur Rettung des Sees betrifft das gereinigte Wasser vom gut 15 Kilometer entfernten Klärwerk in Wassmannsdorf. Und bei diesem Vorschlag sind sich in Rangsdorf fast alle einig. Günter Mehlitz ist Vorsitzender der Bürgerinitiative Die Rangsdorfer.
Man kann mit relativ wenigen Mitteln das Wasser auf Überflutgräben und andere Kanäle, die existieren, zum Rangsdorfer See umleiten. Und das wäre eine ganz große Chance, dass wir einen geregelten Wasserzulauf bekommen. Da könnte man sozusagen das noch justieren. Und das ist ganz wichtig, damit der See nicht letztendlich verlandet. Und es wäre sonst die Zukunft als Moor. Das möchte keiner.
Brandenburg geht das Wasser aus. Man muss es wohl so dramatisch sagen, denn obwohl es bei uns viele Flüsse und Seen gibt und obwohl wir das Gefühl haben, es regnet ständig, das Wasser wird doch weniger. Für diese Brandenburger Begegnungen habe ich mich auf die Suche nach den Gründen gemacht. Zum Beispiel in Rangsdorf, wo der See jedes Jahr im Sommer ein bisschen kleiner wird. Das liegt auch am Grundwasserspiegel, sagt Bürgermeister Klaus Rocher.
Wir haben hier Bereiche, hier um den Bahnhof, da hatten wir jetzt im letzten Jahr, als es richtig trocken war, 5,60 Meter im Feuerlöschbrunnen, bis das Wasser kam. Wir hätten den Tunnel hier wahrscheinlich im letzten Jahr hätte man den ohne Grundwasserabsenkung bauen können, einfach weil es so trocken war. Und das heißt, für die Bäume, die bilden Wurzeln aus. Und wenn die jetzt mit einmal über mehrere Jahre kein Wasser kriegen, weil sie so tief gar nie wurzeln mussten, weil da immer Wasser war vorher, dann trocknen die ab.
Und eigentlich müsste uns klar sein, das Problem ist auch menschengemacht. Das Wasser, das wir täglich verbrauchen und das in der Regel aus dem Grundwasser kommt, wird zwar in Klärwerken gereinigt, von dort fließt es dann aber in Gräben und Flüsse und dann irgendwann in die Nordsee. In Rangsdorf denkt man dabei an das große Klärwerk in Wassmannsdorf.
Da werden wir hinkommen müssen. Also wir werden das Wasser aus Wassmannsdorf eben gucken müssen, dass man das wieder, wenn was da aus der Klärnahe rauskommt, nochmal in die Runde schickt und dann kommt das irgendwann wieder da an.
Klingt einfach? Ist es aber nicht, denn die meisten Klärwerke machen das Wasser einfach nicht sauber genug. Es ist nach der Reinigung immer noch zu viel Phosphor drin und das würde unsere Seen verseuchen. Also wird es in die Nordsee geschickt. Ob das nun besser ist, ist eine andere Frage. Fest steht aber eins, so eine vierte Reinigungsstufe ist unglaublich teuer. Über 30 Millionen kostet das. In Wassmannsdorf wird das aber jetzt sogar gemacht. Doch zu den enormen Kosten kommen noch verwaltungstechnische Hindernisse, so Klaus Rocher.
Sehen Sie mal, das ist ein anderer Landkreis, das ist eine andere Unterwasserbehörde. Da muss man natürlich gucken, wie ich schon gesagt habe, wenn man das Wasser denn da durchleiten würde zum See oder um den See rum, würde man jetzt Schichtenwasser stabilisieren und damit auch den See. Das Problem ist einfach, es muss ist also eine großflächige Betrachtung. Also das hat Auswirkungen. Ja, nicht bloß, dass Sie jetzt hier mal irgendwo Wasser einleiten, sondern Sie dürfen natürlich dann wieder nicht andere Grundstücke unter Wasser setzen, wo Sie früher nie ein Problem hatten und so weiter.
In größeren Maßstäben denken ist sowieso nötig. Das Grundwasser ist ja nicht nur ein Problem des Rangsdorfer Sees, sagt Günter Mehlitz, der Vorsitzende des Vereins zur Rettung des Sees.
Wenn das Grundwasser grundsätzlich überall absinkt, dann muss man sich auch fragen, woran liegt denn das? Ist es die Verdunstung oder ist es die Entnahme durch Großverbraucher? Tesla ist jetzt nicht direkt bei uns hier vor der Haustür, aber grundsätzlich im Wasserhaushalt in der Region hier ganz tragendes Element. Wir haben zum Beispiel hier in Genshagen Coca-Cola, die ja auch im größeren Maß Wasser entnehmen für ihre Brause, sag ich mal. Und das summiert sich dann. Und da muss man halt schauen, wer darf entnehmen, wie viel können wir entnehmen und wie viel können wir uns dann erlauben und was hat sozusagen die Natur durch eigene Maßnahmen, durch Niederschläge und so weiter als regulierendes Organ.
Der Autobauer Tesla wird in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Seine Gigafactory soll jährlich so viel Wasser verbrauchen wie eine Stadt mit 40.000 Einwohnern. Und schon jetzt wird es in der Natur weniger, sagt Manuela Heuer aus dem nur 5 Kilometer entfernten Mönchwinkel.
Ja, also wir merken das am Straußsee, am Elsensee, dass der immer weiter, also jetzt schon über einen Meter Wasser verloren hat. Und über einen Meter ist halt viel, wenn man die Größe der Seen beachtet. Auch die Spree hatte vorletztes Jahr so wenig Wasser, dass man hier durchlaufen konnte, ohne unterzugehen. Und in Berlin ist er ja auch schon rückwärts geflossen.
Ist die zusätzliche Wasserentnahme durch Tesla da wirklich angezeigt? Oder ist das alles gar nicht so schlimm und unsere Probleme mit dem Wasser haben ihre Ursachen noch ganz woanders? Gleich blicken wir genauer auf die Region rund um Grünheide.
Antenne Brandenburg. Brandenburger Begegnungen.
Bei den Brandenburger Begegnungen machen wir uns heute auf die Suche nach dem Wasser. Beziehungsweise wo es hin ist. Denn in vielen Brandenburger Seen wird es immer weniger. Im letzten Sommer bin ich auf einer Wanderung am kleinen Störitzsee bei Grünheide vorbeigekommen. Und der Anblick war erschreckend. Der Schilfgürtel, der sonst mitten im Flachwasser steht, war gute 10 Meter von der Wasserkante entfernt. Manuela Heuer wohnt nur ein paar hundert Meter entfernt in Mönchwinkel und kennt das Problem.
Also wir bauen ja auch immer die Froschzäune, um die Froschwanderung, also um die Frösche zu retten, also die wir dann einsammeln und zum Wasser tragen. Und es gibt jetzt schon mehrere Stellen, wo wir keine Froschzäune mehr aufbauen müssen, weil es kein Tümpel oder kein Teich mehr gibt.
Die Spree fließt direkt bei ihr am Garten vorbei und drüben auf der anderen Seite ist eine große Wiese, ein Überschwemmungsgebiet. Aber dass da das letzte Mal Wasser stand, das ist schon Jahre her. Und das hat viele Gründe, sagt sie.
Es müsste mehr regnen und es müsste mehr auch in den privaten Haushalten mehr das Regenwasser aufgefangen werden und nicht in die Spree oder ins Abwasser geleitet werden. weil das Wasser in den Regentonnen müsste hier wieder in den Garten, damit es versickern kann.
Und dann ist da ja noch das Thema Tesla. Auf dem Weg nach Mönchwinkel oder Fürstenwalde kommt man automatisch an den riesigen Hallen, Bahngleisen und Parkplätzen vorbei. Das Werk braucht natürlich auch Wasser und das soll zum Teil aus dem Wasserwerk in Eggersdorf kommen. Aber das wäre ja auch wieder Grundwasser, das der Region praktisch verloren geht. Und Manuela Heuer, die sich auch in der Bürgerinitiative gegen die Tesla-Fabrik engagiert, stellt viele dringende Fragen.
Warum muss der reichste Mann der Welt Trinkwasser verbrauchen, um seine Autos zu bauen? Warum kann er nicht einen eigenen Wasserkreislauf installieren, wie andere Autofirmen bereits jetzt schon machen? Und warum muss Trinkwasser dafür verbraucht werden? Warum nicht Brauchwasser? Also warum gibt es dort auch in der Industrie und auch bei Tesla kein Umdenken, dass die Natur geschützt wird?
Das müsste man Elon Musk wahrscheinlich mal persönlich fragen. Allerdings, auch hier ist die Lage vielschichtig, sagt Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er hat sich intensiv mit dem Wasserhaushalt in Brandenburg beschäftigt. Er weiß, es gibt auch noch ganz andere Großabnehmer. Das PCK in Schwedt verbraucht zum Beispiel fast die fünffache Wassermenge. Trotzdem,
an dem Ort ist es erstmal zu viel, aber man kann das schon über Zuleitung machen. Also da sind ja die Berechnungen so, dass der tägliche Wasserverbrauch ungefähr einer Stadt von 30.000, 40.000 Menschen entspricht. Daneben liegt aber Berlin, hat 4 Millionen Menschen. Und das wird auch mit Wasser versorgt. Das geht schon, aber man muss eben gucken. Und es gab jetzt eben auch andere Anfragen, wo es dann eben auch das örtliche Wasserwerk gesagt hat, das geht nicht. Da ging es aber auch um vergleichbare Wassermengen in der Entnahme, aber dann nur für 100 Arbeitsplätze. Und dann muss man eben auch ein bisschen sehen wiederum, was ist uns das wert und was nicht.
Das soll nicht heißen, dass nicht etwas unternommen werden muss, sagt der Klimaforscher. Er hat eine eindringliche Botschaft. Wenn Brandenburg nicht weiter austrocknen soll, dann müssen wir was tun, und zwar jeder Einzelne. Was das sein kann und wie unsere Perspektiven sind, das erzähle ich Ihnen gleich.
Brandenburger Begegnungen. Antenne Brandenburg.
Waldbrände, Gewässer, die austrocknen, sinkendes Grundwasser. Noch bis 21 Uhr geht es hier um das Thema Wassermangel in Brandenburg und seine Folgen. Ich bin Ivo Ziemann und gleich schauen wir zum Sedinasee. Denn der ist das Sinnbild für unser Problem.
30, 40 Meter etwa von hier war die Wasserkante mal. Also als ich Kind war und hier gebadet habe.
Bernd Herrmann macht sich große Sorgen. Eigentlich würden wir gerade hüfttief im Sediner See stehen. In den letzten Jahren konnte man aber zugucken, wie das Wasser immer weiter zurückwich. Deutlich sichtbar ist der knapp 20 Meter breite neu entstandene Uferstreifen. Überall schauen Steine aus dem flachen Wasser. Als Kind hat er hier an dieser Stelle gebadet. Jetzt denkt er darüber nach, wie lange es den See überhaupt noch gibt.
Es ist schon sehr eigenartig. Zumal es so ein flacher Strand ist und da ist jeder Zentimeter, den der Wasserspiegel sinkt, der macht ja gleich wieder einen Meter mehr Strand. Ja, oder vielleicht nicht ganz, weiß ich nicht. Aber es fällt eben so auf und es ist unwirklich, nach wie vor. Also man gewöhnt sich ganz schlecht dran.
Das Ringen um den See geht schon jahrelang. Gespräche und Einigungen mit dem benachbarten Golfplatz, der viel Wasser verbraucht, Appelle an die Anwohner, nicht unnötig Wasser für ihren Pool oder die Gartenwässerung zu verbrauchen und Forderungen an die Politik, generell etwas zu ändern. Auch Jürgen Wagler setzt sich für den See in seinem Ort ein.
Wir wollen den See retten, wir wollen wieder mehr Wasser rein. Ja, natürlich, aber das ist ein Ziel, welches sicherlich nur mit Hilfe Gottes ganz kurzfristig erreichbar ist. Nämlich mit ganz, ganz viel Regen und wahrscheinlich einer Sturmflut, die nicht zu erwarten ist. Oder monatelangen Dauerregen.
Unwahrscheinlich, dass das wirklich passiert. Und wo es enden kann, sieht man gleich nebenan, nämlich am Freesdorfer See. Den gibt es schon fast gar nicht mehr. Eigentlich ist es nur noch eine wabernde Oberfläche und die letzte Feuchtigkeit wird auch noch von den neu wachsenden Sträuchern und den Bäumen rund um den See herausgezogen. Auch hier in der Gegend würde nur eine Kehrtwende um 180 Grad helfen, sagt Bernd Herrmann.
Also ganz sicher kann jeder ein bisschen achtsam mit Wasser umgehen, Wasser sparen. Der Pool muss nicht noch ein paar Kubikmeter größer werden. Der Rasen muss nicht gesprengt werden, wenn noch 30 Grad sind, sondern vielleicht in der Nacht. Wir müssen wirklich eine radikale Umkehr, was die Abwasserpolitik betrifft, hinkriegen. Also da muss wirklich Forschungsgeld rein, damit das Abwasser so gereinigt werden kann, dass wir es nicht nur in Flüsse, sondern auch in die Seen leiten können. Wie wir es hier behalten können, hier dem Grundwasser wieder zuführen, damit der Haushalt, der Grundwasserhaushalt wenigstens ein wenig stabilisiert werden kann, denn der gerät immer mehr aus den Fugen.
Am Sediner See könnte es das Wasserwerk in Belitz sein, das die nötigen Mengen Abwasser zur Wiederauffüllung liefert. Aber auch hier fehlt die schon angesprochene vierte Reinigungsstufe, die das überhaupt erst ermöglichen würde. Und selbst damit wäre das Problem noch nicht gelöst, sagt Klimaforscher Fred Hattermann. Die Idee, Wasser einzuleiten, Wiesen zu überfluten und so weiter, muss größer gedacht werden. Viel größer.
Weil wenn man das nämlich nur örtlich macht, dann verdunstet natürlich an diesem wiedervernässten Ort auch sehr viel, was dann eben auch erstmal weg ist. Weil lokal kann natürlich helfen, wenn man Feuchtgebiete, die jetzt ökologisch sehr wichtig sind, erhalten will. Für den Wasserkreislauf und für den Wasserhaushalt ist es eigentlich nur nutzbringend, wenn es wirklich auch in größerem Rahmen passiert.
Das Grundwasser ist eben nicht örtlich begrenzt und wenn man sich Wasserkarten anschaut, dann ist das ganze Gebiet der ehemaligen DDR betroffen. Und besonders eben ganz Brandenburg. Was den Sediner See angeht, hofft Jürgen Wagler vom Förderverein des Sediner Sees genau auf diese Erkenntnis bei den Anwohnern, Politikern und Entscheidungsträgern.
Also man sieht, wenn die Natur einiges dazu beiträgt, dann hat auch der See noch Regenerationsmöglichkeiten. Aber er wird es von alleine nicht schaffen. Also wenn wir weiter so leben, wie wir es machen, dann wird uns der Klimawandel, die Grundwassernutzungskonflikte immer mehr aufzeigen. Wir verbrauchen einfach zu viel.
Fred Hattermann sitzt in seinem kleinen Büro auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Auf seinem Computerbildschirm sind Grafiken zu sehen. Zu wenig Regen, zu trocken und vor allem zu warm waren die letzten Jahre. Auch dieses Jahr liegt jetzt schon wieder über dem Temperaturdurchschnitt. Und der Trend geht weiter so. Es wird noch wärmer werden und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, sagt der Klimaforscher. Und das hat direkte Auswirkungen auf Brandenburgs Wasserhaushalt. Klar, wir hatten das Gefühl, dass es zuletzt ohne Ende geregnet hat, aber
im Grunde hätte es noch viel mehr regnen müssen und wir sind jetzt vielleicht gerade bei für einen Winter durchschnittlichen Niederschlägen, aber damit es wirklich wieder mit dem Grundwasserberg aufgeht, auch die tieferen Speicher sich wieder auffüllen, dazu müsste es eigentlich viel anhaltender regnen, viel mehr regnen und das müsste eigentlich im Grunde mehrere Jahre von Regen geben, damit sich da wieder die Speicher, wie gesagt, auffüllen und sich die Situation entspannen kann und das sehen wir im Moment nicht.
Auf seinen Karten hat unsere Region eine richtig schön gelbe Farbe. Was aber nichts anderes heißt, als dass es viel zu trocken ist. Und eigentlich liegt das nicht mal am mangelnden Regen.
Die Niederschläge haben eigentlich gar nicht so stark abgenommen. Wir hatten natürlich extreme Jahre, wo es wirklich weniger war. Aber was wirklich zugenommen hat, ist die Verdunstung. Und das hängt damit zusammen, eben mit der Temperatur. Dadurch sind die Winter, also die Periode, wo sich unsere Speicher wieder auffüllen, kürzer geworden. Also die Vegetation wächst länger, sie zieht auch länger Wasser aus dem Boden und deswegen kommt eben weniger wirklich in den Speichern, also in den Grundwasserspeichern, aber auch in den Oberflächenspeichern an.
Und das ist ein Effekt, der kurzfristig gar nicht mehr aufzuhalten ist.
Am Ende ist es der Klimawandel. Da kommt dann natürlich auch noch Landnutzungswandel dazu. Und das ist ja auch so, dass man, wenn es so ist, dass man dann auch wieder etwas richtig machen kann, indem man das Land wieder anders bewirtschaftet. Aber darüber kommt der Klimawandel. Und den können wir wenig vor Ort beeinflussen. Natürlich können wir uns in unserem Verhalten ändern, aber der wird erstmal weitergehen.
Die globale Klimakrise mit ihren bereits jetzt spürbaren Auswirkungen, wie zum Beispiel Starkregenereignisse, Überschwemmungen, aber eben auch extreme Trockenheit, darauf müssen wir uns einstellen. Aber den Kopf in den märkischen Sand stecken, das hilft auch nicht. Was muss in Brandenburg passieren? Lokal, hier bei uns, können wir versuchen, Moore zu retten oder zu reaktivieren. Die Seen mit Brauchwasser zu speisen und so viel wie möglich Wasser einfach hier behalten. Das könnte, die Betonung liegt auf könnte, noch einige Gewässer retten.
Was für ökologisch fast noch schlimmer sind, sind die ganzen kleinen Seen. Sölle, kleine Gräben, kleine Waldseen, kleine Moorseen, von denen wir schon sehr, sehr viele verloren haben. Und die sind eben aber gerade ökologisch oft sehr wichtig, eben für Frösche, für Amphibien, für Libellen und so weiter und so fort. Und von denen haben wir im Grunde schon relativ viel verloren und das wird eben sehr schwierig, da das Rad wieder zurückzusetzen. Man kann natürlich also Moore wieder reaktivieren und so weiter. Das ist alles in die richtige Richtung, aber wir haben eigentlich auch schon relativ viel verloren.
Die Politik hat mit der Umsetzung der europäischen Wasserrichtlinie angefangen. Bis 2027 sollen zahlreiche Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern und Biotopen umgesetzt werden. Die Mühlen mahlen aber langsam. Zu langsam. Fred Hattermann betont nochmal, wir müssen viel größer denken, auch beim Thema Waldumbau.
Alle Studien zeigen, dass wenn man zum Beispiel Laubbäume hat, die im Winter nicht grün sind, dass die deutlich mehr Grundwasserneubildung haben, also auch die Bodenspeicher auch wieder auffüllen und eigentlich auch die natürlichere Waldform sind in unseren Breiten, dass dieser Umbau vorangetrieben werden muss und dass das auch wirklich hilft, weil es eben auf große Flächen einfach sind.
Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung will aber nicht nur schwarz malen. Wir haben Möglichkeiten, etwas zu tun, um die Folgen der Klimakrise abzumildern. Dafür aber sind Veränderungen in unserem Verhalten nötig. Und teuer wird es definitiv.
Antenne Brandenburg. Brandenburger Begegnungen.
Brandenburg ist so schön. Besucher, die hierher kommen, schwärmen von den vielen Seen und Flüssen. Mangel an Wasser scheint Brandenburgs letztes Problem zu sein. Aber es wird tatsächlich weniger. Das sehen die Anwohner, das beweisen die Studien und das mahnen die Klimaforscher an. Hauptgrund ist die globale Klimakrise, ist die Erderwärmung. Aber auch unser Umgang mit dem Wasser. Seit Jahrhunderten legen wir eher Landschaften für die Nutzung trocken. Jetzt rächt sich das. Maßnahmen sind allerdings nicht ausgeschlossen. Moore können reaktiviert werden, Wiesen könnten vernässt werden, sagt der Bürgermeister von Rangsdorf, Klaus Rocher. Zumindest für das Gebiet um den Rangsdorfer See.
Ja, die vieles, aber das hat alles seine, also eine Für- und Widerseiten, nicht? Weil sie haben natürlich, wenn wir das stoppen, vernässen wir die Wiesen, die jetzt fast ackermäßig bewirtschaftbar sind, weil das ja eben alle zusammengesackt ist. Das ist dann wieder die Frage der Entschädigung. Es gibt zwar ein Naturschutzgesetz, da gibt's aber dann wieder an der Stelle wieder dann nicht die, also da müsste man dann natürlich gucken, ob man da eine Entschädigung zahlt, wo kann die Ertragsentschädigung ja nicht sein. Ja, und dann müsste man dann natürlich gucken, dass das eben vernässt wird wieder. Wäre ja eine Möglichkeit, aber das ist wieder ein Projekt, da hat ja ein Naturschutzgebiet des Landes Brandenburg ist, müsste auch das Land da tätig werden, ja.
Wir dürfen das jetzt nicht auf die lange Bank schieben, sagt Günter Mehlitz vom Verein zur Rettung des Rangsdorfer Sees. Gerade ist die Aufmerksamkeit auf das Thema groß und es gibt Fördergelder zur Umsetzung solcher Projekte.
Das Momentum darf jetzt nicht verloren gehen. Es darf nicht wieder Zeit ins Land gehen, wo es dann heißt, na, die Studie ist schon wieder viel zu alt, darauf kann man nicht aufbauen. Deswegen jetzt haben wir aktuell die Voraussetzungen und die Gemeinde muss entsprechend ihre Mittel versuchen umzusetzen, eben entsprechend in den höheren Gremien da Gehör zu finden und die Unterstützung zu bekommen.
Sogar das Land Brandenburg steht hinter den Maßnahmen, sagt sein Nachbar Norbert Fenske.
Sie stellt auch finanzielle Mittel, 100%ige finanzielle Mittel den Seeeigentümern zur Verfügung, aber umsetzen müssen es die Seeeigentümer. Und vielleicht könnte oder würde ich mir wünschen, dass das Umweltministerium aus Brandenburg hier die Gemeinden auch noch stärker unterstützt. Denn häufig fehlt auch einfach der Mut, Projekte zu beginnen, die nicht einfach sind.
Zum Beispiel die Einleitung von Wasser in den Rangsdorfer See aus dem Klärwerk in Wassmannsdorf. Ein Beispiel, das man problemlos auf andere Regionen im Land übertragen könnte. Auch zwischen Oder und Spree trocknen Seen aus und der Grundwasserspiegel sinkt. Hier sorgt zusätzlich die Ansiedlung von Tesla für Sorgen bei den Anwohnern, wie Manuela Heuer.
Ich könnte noch so viel sagen, was das Thema Wasser angeht. Ich würde mir wünschen, dass die Politik, ist egal wo auf der Welt, sich einfach mal Gedanken macht, wie sie die Natur und die Umwelt schonen können bzw. retten können. Das würde ich mir wünschen und mehr Transparenz von der Politik und von diesen Großunternehmen.
Denn die Auswirkungen sehen wir ja jetzt schon ganz deutlich, sagt Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Oft sind ja Baumbestände, die jetzt eben dann, wo die Wurzeln jetzt durch die Trockenheit beschädigt sind und dann kommt eben der Sturm dazu und dann wundert man sich, dass die Bäume großflächig umfallen. Ich glaube schon, dass die Leute das auch mitbekommen. Am Ende ist es natürlich mal die Frage, was es ihnen wert ist, etwas zu tun. Aber wovor ich warnen möchte, ist zu denken, dass es jetzt so bleibt, wie es jetzt ist. Es wird eher noch schlimmer, weil der Klimawandel ja erstmal weitergehen wird. Und wenn wir nichts tun, dann wird er sehr viel weitergehen. Und dann erreichen wir eben auch, was wir so die Kipppunkte nennen, wo wir aus dieser Mühle nicht mehr herauskommen. Und das wollen wir unbedingt, oder das sollten wir unbedingt vermeiden.
Können wir diese Kipppunkte noch vermeiden, den Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt? Klimaforscher wie Fred Hattermann wissen, was es alles braucht, was getan werden muss. Er weiß aber auch, dass uns im Angesicht der globalen Krise oft Ohnmacht beschleicht. Wir das Gefühl haben, im Kleinen doch eh nichts ausrichten zu können. Gerade auch, was das Thema Wasser angeht. Aber ganz so ist es nicht.
Da muss man sich eben auch mal fragen, muss mein Garten zweimal am Tag gewässert werden, nur weil ich ja einen Brunnen habe und ich es im Grunde nicht bezahlen muss? Kann man nicht auch ein bisschen mehr mit Beschattung arbeiten? Es gibt auch Grassorten, die trocknerresistent sind. Und zum Beispiel, was ja aber auch in der Bauverordnung, was die Städte jetzt eigentlich auch mehr und mehr machen, dass man das Wasser, was aus einem Grundstück fällt, auch wirklich dort versickert. Also es gibt viele kleine Maßnahmen, die man machen kann. Das eine ist eben, um sich anzupassen, aber gleichzeitig vermeidet man auch, also wenn man zum Beispiel dann doch mal mit dem Fahrrad fährt, die öffentlichen Verkehrsmittel nimmt oder eben auch Fahrgemeinschaften bildet oder so, dann ist es ja am Ende ja auch vielleicht ein bisschen Lebensqualität und hilft auch der Gesundheit.
Ja, Brandenburg hat ein Problem mit seinem Wasser. es wird weniger. Aber nein, es ist nicht so, dass wir da gar nichts tun können, um Brandenburgs Seen und Flüsse zu bewahren. Es geht hier um die Zukunft und das nicht nur um unsere. Vielleicht denken wir mal darüber nach, wenn wir das nächste Mal bei 30 Grad unbedingt einen grünen Rasen haben wollen. Das waren die Brandenburger Begegnungen auf Antenne Brandenburg. Nachzuhören unter www.antennebrandenburg.de.